Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Und wir starten in die News. Es geht diese Woche los mit Rakuten. Rakuten stampft auch deutschen Marktplatz zum 15.10. ein. Ja, we will be bigger than Amazon in 5 years. Ja, mit solch vollmundigen Versprechungen ist Rakuten 2012 in Deutschland angetreten. Ja, und muss jetzt, man muss fairerweise sagen, erwartungsgemäß nach dem US-Marktplatz bei.com auch den deutschen Marktplatz einstampfen. Bemerkenswert dabei ist nicht das Aus, sondern wie sie sich aus diesem hiesigen Branchendienst trotz angekündigtem US-Aus unlängst noch im Rahmen einer Händler-Neugewinnungskampagne von der PR-Karren haben spannen lassen. Rakuten hat in all den Jahren hierzulande nie aufmerksamkeitsstarke Kampagnen bei den Endkunden gefahren, jetzt aber doch nochmal. Ja, doch offenbar ist inzwischen selbst das Potenzial an Online-Shop-Betreibern, die unbedarft genug sind, sich auf schwache Anbieter wie Rakuten einzulassen, endlich. Ja, der Marktplatz hat sich in den letzten 10 Jahren komplett gedreht, nachdem sich dem Beispiel Amazons folgend zunehmend mehr Händler als Marktplatz geöffnet haben und selbst ein Platzhirsch wie eBay konnte da nicht mehr Schritt halten und jetzt aber das aus. Schade, wir wollten eigentlich auch auf dem Marktplatz ab November starten, das hat sich jetzt erledigt. Dann kommen wir zur Shop-Apotheke, die will 135 Millionen Anleihen vorzeitig in Aktien umwandeln. Ja, Shop-Apotheke will nach dem jüngsten Wachstumsschub seine hohe Börsenbewertung von über 2 Milliarden Euro nutzen und als MDAX-Neuling eine erst 2023 fällige Unternehmensanleihe im Wert von 135 Millionen Euro bereits jetzt schon in Aktien umwandeln. Shop-Apotheke zählte damit einmal mehr zu denen, die die Gunst der Stunde nutzen und sämtliche Refinanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen, die sich ja dem ambitionierten Onlinehandel gerade bieten. Ohne Not hatte zuletzt sogar Zalando sein Cashpolster aufgefüllt, auch von 1 Milliarde, und alle nutzen Corona und den aktuellen Aktienhype, um Wandeldarlehen und Optionen eigentlich in Anspruch zu nehmen. Dann kommen wir zu Allianz, die baut den Vorstand um. Und zwar Allianz-Chef Oliver Bäte baut den Vorstand des Münchner Versicherungsriesen weiter um. Christopher Tonsend, bis Anfang des Jahres Topmanager beim US-Rivalen AIG, soll sich ab dem 1. Januar im Allianz-Vorstand unter anderem um die kriselnden Großkundentochter AGCS kümmern. Das hat die Versicherung am Freitag mitgeteilt. Ja, der 52-Jährige folgt auf den glücklosen Australier Niren Pyrrhus, der nach nur 3 Jahren im Vorstand in den Ruhestand geht. Ich finde übrigens, 3 Jahre ist für den Vorstand heutzutage mit solcher Halbwertszeit recht hoch. Ihm hatte der Aufsichtsrat bei der Berechnung der Boni für 2019 die schlechtesten Noten gegeben. Pyrrhus arbeitet mehr als seit 20 Jahren schon für die Allianz. Ja, in den Ruhestand geht mit 16 Jahren auch der nach Bäte dienstälteste Allianz-Vorstand, der für das operative Geschäft und die IT-zuständige Christoph Mascher macht zum Jahreswechsel Platz für Barbara Carruth-Zelle. Und der Österreicher, der sein ganzes Berufsleben eigentlich bei der Allianz verbracht hat, der gehört dem Gremium seit 2009 an. Und wir bleiben gespannt, wie sich der Vorstand dann zusammensetzt. Dann für alle LinkedIn-User, also immer noch die Leute, die es nicht mitbekommen haben, LinkedIn ist der neue Hype, Reichweite fast wie geschenkt ohne Adspend. Stories für alle und ein neuer Look. Und zwar hat LinkedIn ja ein paar Features und Updates ausgerollt. Und zwar der LinkedIn-CEO Ryan Roslansky verkündete im Blogpost, dass die Business-Plattform ein umfassendes Update verpasst bekommt, neben einem neuen Design für den User-Feed. Rollt LinkedIn auch die Stories für alle aus. Also wir kommen Instagram und Facebook näher. Und diese wurden in den vergangenen 5 Monaten immer wieder mit verschiedenen Usergruppen getestet. Und wie in dem Visual zu erkennen ist, ist das neue Design heller und ein bisschen weniger blaulastig. LinkedIn für Stories für alle. Die Business-Plattform rollt jetzt neue Features aus und sieht eigentlich total smart aus. Warum? Sie wollen natürlich das Engagement und die Verweildauer auf der Plattform halten, wie es nur geht. Daher auch ein Tipp von mir. Wenn ihr auf LinkedIn Reichweite haben wollt, postet nichts mit Links, die extern vergeben sind. Bedeutet, du kannst jetzt nicht sagen, hier ist eine neue Pressemeldung, guck mal auf der Plattform XY, denn alles, was dazu führt, die Verweildauer auf der Plattform zu reduzieren, deine Reichweite abgestraft, die wollen Unique Content. Das dazu. Dann kommen wir zu Dieter Zetsche, der verzichtet auf die Aufsichtsratsspitze bei Daimler, ziemlich überraschend. Ja, der frühere Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche will nun doch nicht den Vorsitz des Aufsichtsrats bei dem Autokonzern übernehmen. Zitat, ich habe mich gefragt, ob ich dem Unternehmen einen Dienst tue und ob ich mir einen Gefallen tue, wenn ich diese Aufgabe jetzt übernehme. Das hat er der FAZ erzählt. Zetsche hatte sein ganzes Berufsleben eigentlich bei Daimler verbracht. Der war ja 13 Jahre an der Vorstandsspitze, dann schied er im Mai 2019 aus. Dann hat er jetzt eine zweijährige Zwischenphase gehabt und sollte jetzt eigentlich im kommenden Frühjahr zurückkommen, also sozusagen in den Aufsichtsrat. Und dagegen kündigt er allerdings einige Daimler-Investoren zumindest ein bisschen Widerstand an. Und jetzt hat er halt mitgeteilt, dass er das nicht mache. Ja, Zetsche war von Januar 2006 bis Mai 2019 Vorstandschef und er seinen Posten an Ola Källenius abgab. Und ich glaube, der hat sowieso ausgesorgt und von daher würde ich mir den Stress, glaube ich, mit 67 Jahren, ist er, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr antun. Bevor da noch was bei rauskommt, wie bei VW und du dann nicht mehr der Erfolgsmanager bist in Historie, sondern halt der Doofe. Dann kommen wir noch zu Uncle Ben's, das hatte ich ja schon mal vor ein paar mehreren Podcasts angekündigt, die wollen ihren Namen ändern, weil es rassistisch sei. Ja, und der US-Lebensmittelkonzern Mars benennt seine Reismarke Uncle Ben's nun um und es heißt Ben's Original. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die ursprüngliche Bezeichnung war im Zuge der öffentlichen Debatte um Rassismus und mangelnde Gleichberechtigung voll in die Kritik geraten. Mars hatte deshalb bereits im Juni Änderungen angekündigt. Das Markenzeichen des Produktes, das den Kopf eines älteren schwarzen Mannes mit weißen Haaren zeigt, wird nun aus dem Logo gestrichen. Die Bezeichnung Onkel und die Bebilderung stießen Kritiker als dienerhaftige und abwertende Symbolik halt so ein bisschen auf. Halte ich übrigens für völligen Schwachsinn. Weil wenn der das zum Beispiel auch gegründet hat, warum sollte es dann rassistisch sein? Aber naja, ich glaube, da könnten wir eine ewig lange Debatte halten. Also wenn ich Asiate wäre und dann eine Reisfirma gründe, dürfte ich sie dann auch nicht wie China Rice nennen, weil es dann auch rassistisch sei. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Also wenn ein Weißer da jetzt einen Schwarzen drauf macht und das überhaupt keinen Zusammenhang hat, dann verstehe ich das. Aber ich kenne die Historie auch nicht. Und jetzt einfach zu pauschal zu sagen, das geht einfach nicht, finde ich gerade rassistisch, weil man sagt, ein Schwarzer darf nicht aufs Logo. Also naja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir zu Nikola. Das Startup reiht sich langsam. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil viele der Unternehmen hören zu, die ich hier im Podcast erörtere und behandle. Also muss ich immer aufpassen, was ich adressiere. Ich würde jetzt trotzdem meine Meinung subjektiv Nikola schon fast in die Reihe von Theranos und Wirecard einsortieren, weil es kriselt, Murphys Gesetz, wenn was schief geht, dann richtig. Und zwar das Truck-Startup Nikola steckt bekanntlich in der Krise. Nun spitzt sich die Situation nämlich noch weiter zu, denn das Design des Nikola One soll laut neuesten Erkenntnissen gar nicht selbst entwickelt worden sein, sondern 2018 vom externen Designer Adriano Mutri eingekauft worden sein und ist ja Konkurrent von Tesla. Der hatte die Vorwürfe im Rahmen einer Klage gegen Nikola erhoben und bisher hatte Nikola-Gründer Milton das Design des Nikola One als eine eigene Entwicklung dargestellt, aber auch eingeräumt, eine Lizenz für das Design bei Mutri gekauft zu haben. Ja, und zwischen den Entwürfen gäbe es wesentliche Unterschiede. Die Gegenklage von Nikola gegen Tesla in Milliardenhöhe ist damit gefährdet. Also Leute, verrückt, was nicht alles so passiert, ne? Naja, dann machen wir mal weiter und zwar kommen wir hier nochmal zu ein paar Personalien. Und zwar Mr. Tagesschau verabschiedet sich. Off-Topic, Jan Hofer verlässt nach 3 Jahrzehnten die Tagesschau, denn die Nachrichtensendung mit den stärksten Quoten im deutschen Fernsehen muss sich von ihrem Chefsprecher verabschieden. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten News, und zwar zu Spotify. Der Spotify-Gründer investiert 1 Milliarde Euro in Deep-Tech-Projekte. Und zwar der Spotify-Gründer Daniel Ek wird etwa 1 Milliarde Euro aus seinem privaten Vermögen investieren. Die Investitionen sollen in europäische Deep-Tech-Projekte fließen. Die Projekte stehen schon fest. Es handelt sich um die Sektoren maschinelles Lernen, also AI, Biotechnologie, Materialwissenschaften und Energie. Grund für die Investitionen sei die aktuelle frustrierende Situation. Immer mehr europäische Unternehmen würden ihre Vision aufgeben und frühzeitig an nicht-europäische Unternehmen verkaufen. Das kann ich bestätigen. Warum? Weil die POTS, also die Fonds mit liquiden Cashflow-Mitteln für die Investitions von Venture Capitalist oder Family Office in Unternehmen, die in Series C, D investieren, viel zu klein sind. Das heißt, Deutschland und Europa ist extrem gut auch im Fördern von Seed-Runden, Pre-Seed-Runden, Series A, und dann irgendwann, wenn sie zu groß sind, gibt es kein Geld mehr aus Europa, dann greifen die Gründer zu externen Mitteln, also aus anderen Ländern, und dann wandern die Unternehmen ab, und das ist ein Riesenproblem für die Start-up oder für das Start-up-Ökosystem. Dann kommen wir zu Zalando-Mitgründer, der verkauft Aktien im Wert von 40 Millionen Euro. Die Rede ist von Rubin Ritter, der Mitgründer von Zalando. Der trennt sich von Aktien im Wert von 40 Millionen Euro. Zalando konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz um etwa 20% steigern, denn auch der Online-Modehändler gehört zu den Profiteuren der Corona-Pandemie. Die Aktie ist seit Anfang des Jahres um 65% circa gestiegen. Davon profitiert natürlich auch das Management. Rubin Ritter hatte 600.000 erworbene Aktien verkauft und dadurch 40 Millionen Euro eingenommen. Dann kommen wir nochmal zu Spotify Podcasts. Off-Topic, ein Deal zwischen Spotify und der Film- und Fernsehproduktionsfirma Sharon Entertainment sorgt dafür, dass Spotify-Inhalte zu Filmshows und Serien verarbeitet werden. Bedeutet, zu den Produktionen von Sharon Entertainment zählen unter anderem New Girl und The Greatest Showman. Und ein erstes Projekt gibt es bereits, der True Crime Podcast. The Clearing wird nun auch von Spotify gepusht. Also verrückt. Dann kommen wir zu Amazon, die launchen einen neuen Gaming-Service. Amazon hat in den USA den Cloud-Gaming-Dienst Luna vorgestellt. Luna tritt in direkte Konkurrenz eigentlich mit Microsoft und Google. Und um den Dienst nutzen zu können, benötigen Nutzer einen speziellen Controller sowie ein Abonnement, welches in den USA monatlich 6 US-Dollar kostet. Vorerst wird das Angebot für PC, Mac, Fire TV, iPhone und iPad zur Verfügung stehen. Alles immer mit dem Hintergrund, Nutzerdaten zu bekommen, die vom Fernsehen fernzuhalten und recurring, also wiederkehrenden Umsatz zu generieren. Warum Fernsehen? Das habe ich auch schon mal erklärt. Einfache Logik. Es steckt extrem viel Werbung im linearen Fernsehen. Und wenn Amazon es schafft, mit Audible, mit Kinos, die sie kaufen, mit Prime, also Video, mit Gaming, es schaffen, die abendliche Sofazeit zu substituieren, also vom linearen Fernseher wegzuholen in die Amazon-Dienste. Und dann führt das dazu, dass die Reichweite vom linearen Fernsehen sinkt, somit auch kausal die Einschaltquoten. Und die Werbegelder werden abgezogen und dann hoffentlich in Amazon investiert. Total clevere Strategie und macht in der Makroebene auch total Sinn. Ich hoffe, das war verständlich. Dann Shopify erhält weitere 2 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn, der Typ ist ein Deutscher, der das gegründet hat. Wahnsinns geiles Geschäftsmodell. Und neben Unternehmensanleihen in Höhe von 920 Millionen US-Dollar nutzte Shopify auch die derzeit günstige Lage am Aktienmarkt und verkaufte 1,1 Millionen Aktien für rund 1,1 Milliarden US-Dollar. So fließen insgesamt 2 Milliarden US-Dollar neu in das Ökosystem von Shopify. Wie gesagt, finde ich immer noch eines eigentlich der geilsten Geschäftsmodelle, die es gibt. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schreibt mir einfach gerne auf LinkedIn, dann können wir das gerne mal einzeln bewerten. Dann Elon Musk verklagt US-Regierung. Tesla-Chef wehrt sich gegen die US-Strafzölle auf Importe aus China und will über den Rechtsweg eine Befreiung von der Sondersteuer durchsetzen. Man wolle mit dem Verfahren nicht nur bestehende Einfuhrzölle abwenden, sondern auch Kompensationen für bereits geleistete Abgaben erwirken. Ob das Ganze rechtskräftig wird, ja, da bleiben wir mal dran. Auch vielleicht so ein bisschen off-topic. Und zwar wird ja gerade das Verwaltungsgericht von Amerika bekommt ja jetzt eine neue Chefin, die Trump vorgeschlagen hat. Und für alle Unternehmer, die sich vielleicht auch ein bisschen für Politik interessieren, gab es letztens eine schöne Podcast-Folge, in der das erklärt wurde. Fand ich nämlich auch spannend. Und zwar der Gedankengang ist einfach folgender. Trump sagt, Briefwahl ist nicht sicher. Und man geht davon aus, dass sollte Trump verlieren in der US-Wahl, dann wird er mit allen Rechtsmitteln versuchen, trotzdem im Amt zu bleiben und könnte natürlich versuchen, die Briefwahl zu annullieren, indem er eine Richterin in den Verwaltungsposten setzt, von die ihm halt gut gesonnen ist. Das nenne ich einfach Strategien, das halte ich sogar persönlich für mehr als vorausschauend. Also nicht vorausschauen von Trump, sondern vorausschauen, was passieren wird. Das ist wie Schachspielen, aber ob ich recht behalte, ja, werden wir wahrscheinlich dann in ein paar Wochen sehen. Ne? Dann Amazons kurzzeitiger Einstieg in den Fitnessmarkt. Und zwar das Unternehmen Echolon hat zum Anfang der Woche ein Prime-Bike in Kooperation mit Amazon auf den Markt gebracht. Das Bike soll nur für Prime-Kunden erwerbbar sein und das zu einem Kaufpreis von 499 US-Dollar. Nutzer können dann über ein Tablet auf hunderte Fitnesskurse zugreifen. Inzwischen gibt es aber einen Verkaufsstopp, da Amazon behauptet, es habe nie eine Kooperation gegeben. Das ging nämlich tierisch durch die Medien, weil es gibt ja Palantir, die sowas ähnliches haben, richtig, richtig schweineteures Fahrrad. Mit, glaube ich, 40 Euro im Monat Abo. Und man hatte halt gesagt, damit will Amazon die angreifen. Und jetzt stellt sich raus, Amazon sagt, die haben gar keine Kooperation. Das könnte für das Unternehmen teuer werden, wenn dem tatsächlich nicht so ist. Aber da bleiben wir auch dran. So, wir haben die 20 Minuten voll, den Weg zur Arbeit. Ich hoffe, dir hat auch diese Folge wieder Spaß gemacht. Leute, ein Hinweis. Oder zwei Hinweise, bitte gebt dem Podcast auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und connectet euch unbedingt mit Tom Illauer, Illauer, auf LinkedIn, damit ich sehe, wer diesen Podcast hört und wer dahinter steckt. Ansonsten sage ich dir noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche, dein Tom.